Hier sehen wir zwei Weibsbilder in ihrem natürlichen Habitat. Sie leben in einer Symbiose und stärken sich so gegenseitig.
Vibes, Bilder von Bitches und Queens.
Hallo Vibes Build again.
Hallo wunderbare Bitch Queen da drüben. Wie schön, dich wiederzusehen. Ist eigentlich unglaublich, dass es schon wieder eine Woche her ist.
Ja, das stimmt, ja. Die Zeit verfliegt.
Ja, aber trotzdem, du bist ein Highlight meiner Woche, auf jeden Fall.
Oh, danke. Du bist auch ein Highlight meiner Woche und vor allem heute, weil ich ganz gespannt bin, mit welcher Geschichte du mich überraschen wirst.
Heute kannst du es dir gut gehen lassen.
Ja, Füße hoch.
Ja,
Tee ist schon eingeschenkt. Mir gegenüber sitzt die wunderbare Vero.
Und mir gegenüber sitzt die wunderbarste von allen, die Stefanie.
Oh, hör auf.
Ja, genau. Und dieses Mal bin, wie gesagt, ich dran. Sollen wir loslegen?
Fangen wir gleich direkt an?
Ja, warum nicht?
Warum nicht? Machen wir es kurz und knapp.
Alright, ready.
Mesdames et Messieurs, nun zum Porträt eines Frauenzimmers, einer Weibsperson, einer Everstochter.
Bevor ich unsere heutige Frau vorstellen möchte, werde ich dir kurz ein bisschen Kontext geben, okay?
Okay.
Wir springen einmal schnell über den Atlantik, schweben über Kuba und die Golfküste hinweg und landen im tiefen Dschungel. Es ist feucht und heiß, wir hören die Insekten surren und beißen. Und jetzt drehen wir die Zeit noch ein paar Jahrhunderte zurück. Wir sind unter Töchtern und Söhnen der Sonne. Wir treffen auf indigene Völker, bei uns bekannt unter Maya und Azteken.
Ah.
Natascha her.
Der Begriff Azteken wird übrigens erst einige Jahrhunderte nach ihrem eigenen Untergang geprägt für diese indigene Bevölkerung. Was so etwas wie jemand aus Aztlan bedeutet. Den Begriff geschaffen hat ein gewisser Herr Alexander von Humboldt.
Oh, ja, den habe ich schon mal gehört.
Mansplaining.
Mansplaining.
Sie selbst nannten sich Mexica. Etymologisch kann man jetzt schon herleiten, dass hier das Wort für das heutige
Mexiko
ist. Genau, da kommt das her. Die Mexicas waren eine lange Zeit Nomadenvölker. Erst 1320 hat ihr Aufstieg begonnen, als sie sich in ihrer Hauptstadt Tenochtitlan niederließen. Tenochtitlan wird zu einer riesigen großen Inselstadt mitten im See errichtet mit einer Hammer-Infrastruktur. Aber darauf komme ich später noch zurück. Wir beginnen unsere Geschichte jetzt grob im Jahre 1500. Die Mexicas sind, wie gesagt, an der Macht. Es gibt aber viele andere indigene Völker im Dschungel und die müssen Tenochtitlan beliefern und Tribut zahlen. Was irgendwo auch akzeptiert wurde, weil das heißt, dass die anderen selbstständig bleiben durften und jeder für sich irgendwie sein eigenes Volk haben kann. Aber sie müssen eben diesen Tribut an Tenochtitlan zahlen. Mhm. Am Anfang ist es noch recht okay, aber mittlerweile sind die Mexicas in Tenochtitlan schon sehr machtgierig, dass die anderen Völker dann weniger geil finden.
Was für ein Gebiet ist das? Also welche Größe? Von welcher Größe
das
reden
wir da? Tenochtitlan ist eine relativ große Stadt, eine sehr, sehr große Stadt. Das werde ich dir auf jeden Fall noch später näher ausführen.
Ja, gut.
Aber es sind quasi, das, was wir heute als Azteken bezeichnen, waren im Endeffekt drei verschiedene Städte, also drei verschiedene Aztekenvölker, die miteinander einen Drei-Stadt-Staat einen Drei-Stadt-Staaten-Bund gegründet hatten. Es gab auch die Blumenkriege, die aber weniger mit Rebellion zu tun hatten, also von den anderen Völkern aus gegen die Mexicas.
Wie hießen die?
Blumenkriege.
Da denke ich an die letzte Folge von dir.
Ja, ich habe es mir auch gedacht. Das ist ein reoccurring Theme irgendwie. Was Blumenboot,
Blumenkriege.
Blumenkriege.
Beides so lieblich ist es wahrscheinlich beides nicht.
Ist es beides nicht. Es sind Kriege, aber es hat weniger was mit Rebellion zu tun, sondern hat eher was bewirkt. Und zwar, dass sie sich irgendwie mal gegenseitig die Sklaven und Kriegsgefangenen zuschanzen konnten.
Ah, okay.
Kannst du dir denken, wofür sie die vielleicht gebraucht haben?
Zum Bauen oder
fast.
Zum Arbeiten?
Ja, also die Sklaven haben sicher auch arbeiten müssen, aber die Kriegsgefangenen von den anderen und dass eben immer wieder mal die unterste Gruppe an Menschen eingesammelt wurde, zum Opfern tatsächlich.
Ah, okay. Ja. Ich habe jetzt auch an diese Azteken Pyramiden und so.
Mhm, genau, gedacht. Genau. Das ist so dieses Bild, was man heutzutage hat irgendwie bei uns. Da werden ja auch die Inka, Maya und Azteken immer in einen Topf geschmissen.
Ja,
und
das
irgendwie
stimmt,
keine Differenz. Aber es waren sehr, sehr unterschiedliche Völker. Und jetzt sind wir quasi bei den Mexikas.
Na, geh auf.
Die Maya-Völker untereinander hatten auch eine unterschiedliche Sprache, also jedes Volk ging so eine andere Sprache.
Ja.
Aber laut einem Linguisten auf YouTube war die Sprache der Maya im Gegenzug zu den Mexikas so unterschiedlich wie Englisch zu Mandarin.
Oh wow, Wahnsinn.
Ja, also die Mayas haben sich untereinander vielleicht schon irgendwo verstanden. Das waren dann vielleicht nur so andere Färbungen, aber also das Mexika zu dem Yucatan-Mayern zum Beispiel waren komplett gegensätzliche Sprachen.
Okay, ja, Wahnsinn, ne?
Und ich streiche das auch deshalb so heraus, weil, wie ich dir ja vorab schon mal verraten habe, Sprache in dieser Folge eine ganz zentrale Rolle spielen wird.
Ja.
Und jetzt komme ich zu unserer Hauptprotagonistin.
Ja, wer ist es?
Juhu, wer ist es? Ich widme mich der vielleicht wichtigsten Frau der Geschichte Mexikos. Je nachdem, wer aber ihre Geschichte erzählt, wird sie entweder zu einer Queen oder zu einer Bitch machen. Und deswegen finde ich, dass sie optimal zu unserem Podcast passt.
Oh ja, auf jeden Fall.
Es gibt viele Namen, die sie trug und die ihr gegeben wurden. Geboren wurde sie allerdings mit dem Namen Malinalli. Sie war später auch als Malintzin bekannt. Und dieses Zin ist bei den Indigenas so ein ehrenhafter Suffix. Wann und warum sie ihn dann genau bekommen hat, weiß man nicht mehr genau.
Okay.
Also man kann sie sowohl als Malinin als Malintzin, später kommt noch ein anderer Name dazu. Man kann davon ausgehen, dass sie sozusagen Aztekenadeliges Blut hat. Sie ist Nahuatl, also geschrieben wird das mit Nahuatl.
Aha, ja.
Oder, und ich glaube, also ich bemühe mich, es richtig auszusprechen. Ich kann die Sprache natürlich nicht, aber die Sprache heißt Nahua. Und sie konnte Tecpilatoli sprechen. Und das war die Sprache der Adeligen. Die bürgerliche Sprache war Makehualatoli. Und die versteht sie auch.
Muss ich mir das jetzt alles merken?
Nein, nein, nein. Du musst dir nur merken, dass sich ihre Sprache ein bisschen adelig anhört.
Oh ja.
Ihr Vater stirbt und jetzt passiert eine von zwei Möglichkeiten. Entweder wurde sie gekidnappt oder folgende Situation, sie hat auch einen Bruder und um den ganzen Nachlass zu sichern, tun sich ihre Mutter und ihr Stiefvater zusammen und verkaufen sie als Sklavin. Das Outcome ist dasselbe. Sie wird sehr, sehr jung zur Sklavin, wahrscheinlich um die 8 Jahre alt, und wird an ein Maya-Volk verkauft. Und dann wird sie weitergehandelt zum nächsten Maya-Volk und zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten. Und die Malinalli ist aber ein sehr, sehr cleveres Mädchen und hat wohl eben auch ein sehr, sehr gutes Sprachverständnis. Also schafft sie es irgendwo, sich fließend in anderen Maya-Sprachen zu unterhalten, die sie bei den Menschen lernt, für die sie dient.
Natascha her!
Nahua wird heute noch von 1,7 Millionen Menschen gesprochen und ist somit die meistgesprochene indigene Sprache. Ein paar Wörter mit Nahua-Ursprung kennst du vielleicht sogar. Avocado.
Ah, ja.
Axolotl.
Ja.
Tabasco.
Ja.
Schokolade.
Schokolade wollte ich gerade fragen, habe ich aber nicht getraut.
Ja. Chili.
Ja.
Tomate ist irgendwo auch Nahua.
Also sprechen wir das auch.
Ja, natürlich. Wir sprechen das alles.
Der ist jetzt die Fricherkane draht.
Zeitgleich passiert noch was anderes am Golf von Mexiko. Am Horizont können wir was Komisches erkennen und es kommt langsam auf uns zu.
Oho, ja.
Schiffe.
Die Europäer.
Die Europäer. Der Conquistador ist im Anmarsch.
Ja.
Und dieser Conquistador heißt Hernán Cortés. Und der denkt sich, hallo, jetzt bin ich da. Ich will die ganze coole Scheiße, von der ich hier gehört habe. Also Gold vor allem, Schmuck. Silber war zu dieser Zeit sogar noch wichtiger als Gold. Mhm. Fressalien, also so richtig geiles Zeug.
Alles Gute wollte der abstauben.
Alles Gute wollte der abstauben. Und er war schon mehr oder weniger erfolgreich, also nennen wir es mal erfolgreich, in Kuba. Und da gibt es noch eine ganze Geschichte zu den Honduras. Anyway, jetzt ist er da mit 11 Schiffen, 500 Männern und Pferden, because of course.
Ja, klar, über den Atlantik kann man mal ein paar Pferdchen
natürlich nehmen. Und Kanonen, das ist ja auch immer sehr praktisch, durch den Dschungel zu schieben. Er kommt da übrigens hin, nachdem er gehört hat, dass zwei Spanier schon vorgeschickt wurden und die aber Schiffsbruch erlitten haben. Mhm. Und nach denen hat er dann ausgesandt, aber nur einer dieser Spanier kam zurück zu ihm und der andere hat gesagt, du kannst mich, Cortés, ich bin jetzt ein Maya.
Ah, okay.
Also der ist nicht wieder aufgetaucht.
Ist übergelaufen.
Ja, super gelaufen. Aber der andere, der zum Cortés zurückgekommen ist, das war ein missionierender Priester und der hieß Aguilar. Namensgleichheit zur...
It's about time for my arrival.
Dirty.
Der Christina.
Der Christina, der X-Tina.
X-Tina.
Aber wohl keine Verwandtschaft. Ich meine, er war Priester, muss nicht viel heißen, aber...
Zumindest hätte er den Namen dann nicht weitergegeben.
Ja, aber so merkst du dir den Namen, habe ich mir gedacht.
Ja, das stimmt, ja.
Genau. Also dieser Geronimo Aguilar, hat er geheißen, ist schon länger hier im heutigen Mexiko, also seit 1511. Und Cortés kommt 1518 rüber. Mhm. Aguilar hat in der Zeit Yucatec-Mayan erlernt, das ist ja schon mal was, und wurde dadurch für den Cortés ein wichtiger Habschi. Und jetzt trifft die Menge Spanier aber zuerst einmal auf die indigenen Völker, also die der Cortés mitgebracht hat. Mhm. Die Maya sehen ihn als Gefahr und wehren sich erst einmal, verlieren aber den Kampf. Daraufhin machen sie ihnen ein Reparationsgeschenk sozusagen. Was kann man ihnen schenken? Die Mayas haben sich gedacht, wir schenken ihnen mal 20 Sklavinnen für Hausarbeiten und sexuelle Dienste.
Ah, okay, also die Mayas haben ihm
dann Reparationsarbeiten dafür geschenkt. Eine dieser 20 Frauen war unsere Malinalli.
Ah ja.
Oder Malintzin. Oder das war die La Malinche.
Aha.
Und La Malinche war wahrscheinlich ein Aussprachefehler der Spanier, weil sie das... Yucatec-Mayan und Mexica nicht richtig übersetzt haben.
Ein Übersetzungsfehler.
Oder? Genau, also sie haben sie einfach La Malinche genannt. Was ist das Erste, was man mit diesen 20 Frauen am besten macht?
Ich weiß es nicht, was macht man mit 20 Frauen?
Was macht man so mit 20 Frauen?
Für Hausarbeit und sexuelle Dienste da sind, am besten gleich Hausarbeit und sexuelle Dienste machen lassen.
Das Wichtigste zuerst ist taufen.
Ach so.
Of course.
Okay.
Ja, natürlich, oder? Ja, genau. Und da wird sie dann Marina getauft. Mhm. Das ist dann ihr katholischer Name sozusagen.
Na, servus.
Der König der Mexicas oder der Anführer der Mexicas heißt Montezuma. Mhm. Den brauchen wir auch. Der Montezuma, tief im Inneren Mexikos, bekommt irgendwie Wind davon, dass die Spanier jetzt da sind. Also der hat Laufboten und der kriegt das alles mit. Und seine Strategie war jetzt erstmal so, ich habe keine Ahnung, wie die drauf sind. Beschenken wir sie erst einmal, vielleicht verzupfen sie sich dann von selbst.
Nice try.
Ja, er lässt ihnen halt Jade, so Türkisenramsch zukommen, Fressalien und Gold.
Okay.
Natascha her.
Gold war nicht nur für seinen materiellen Wert sehr wichtig damals, sondern man hat auch geglaubt, dass es vor schweren Herzkrankheiten schützt.
Ah, aha.
Also, wir wissen, Cortés ist natürlich nicht gegangen. Cortés macht sich, weil er mehr davon will, in Richtung Tenochtitlan auf den Weg. Er will diesen Montezuma treffen und tingelt davor aber noch eine Weile da im heutigen Mexiko von Stamm zu Stamm weiter, immer mit seinem Aguilar als Übersetzer. Der Aguilar spricht aber nur dieses Yucatec-Mayan und da kommt jetzt unsere Malinche ins Spiel. Mhm. Weil der Cortés bekommt mit, dass sie Nahua spricht und dieses Yucatec-Mayan und bietet ihr sozusagen die Freiheit an, wenn sie ihm hilft, zu Montezuma zu kommen. Und dieses Angebot nimmt sie an. Sie spricht aber eben noch kein Spanisch. Das heißt, wie es meistens funktioniert, ist so, jetzt spricht der Cortés Spanisch zum Aguilar. Mhm. Aguilar übersetzt auf Yucatec. Mhm. Und die Malinche übersetzt dieses Yucatec zu Nahua an die indigenen
Gruppen. Ah ja, okay. Also ein bisschen fehleranfällig. So eine lange
es ist fehleranfällig und es gibt anscheinend auch manchmal, wo sie sogar einen vierten dazu holen, falls irgendwie sie mal eine Sprache nicht versteht. Man weiß nicht, wie viel jetzt irgendwie beim Übersetzen verloren gegangen ist, aber überhaupt, dass eine Kommunikation stattfinden hat können, ist ziemlich impressive, finde ich.
Ja.
Anyway, Malinche wird jetzt sozusagen essentiell, um mit den indigenen Völkern zu sprechen. Und sie wirkt auch einfach super fucking important, weil sie tritt immer gemeinsam mit dem Cortés auf vor diesen Völkern. Und wie wir wissen, klingt ihr Nahua sehr, sehr wichtig und gebildet, weil sie eben diese adelige Sprache drauf hat.
Ja.
Also niemand nimmt an, dass sie eine Sklavin ist oder sonst was, sondern man hört ihr zu. Außerdem hat sie unheimlich rhetorische Fähigkeiten und übersetzt nicht nur von Wort zu Wort, sondern sie interpretiert richtig.
Aha, ja.
Also sie teilt dem Aguilar mit, was genau gemeint ist. Vielleicht manipuliert sie auch schon ein bisschen, who knows. Aber es passiert quasi Folgendes. Mit Hilfe von Marina checken die, dass viele dieser indigenen Völker eben den Montezuma gar nicht so mögen. Eben weil sie diesen Deal mit dem Tributzahlen nicht mehr so fresh finden. Mhm, weil der eben auch schon ziemlich machtgeil geworden ist. Und dann hat Cortés eine Idee. Wir sollten uns auf ein Packel zusammenhauen. Und diese Idee trägt Früchte. Warum? Weil Marina es schafft, sie zu überreden, beziehungsweise ihnen beizubringen, dass die Spanier so das Next Level sind. Cortés und die Spanier, gemeinsam mit diesen indigenen Völkern, also es wird ein immer größeres Gefolge, machen weiter, bis er zum wichtigsten Ort auf dieser Reise kommt. Und dieser wichtige Ort, den wir jetzt brauchen, heißt Tlaxcala. Mhm. Und die Tlaxcalteken sind den Spaniern gegenüber eigentlich auch feindlich eingestellt, aber schon ziemlich beeindruckt von Pferden und Waffen und who is that? Und dann gibt es jetzt eben auch eine Legende, von der wir nicht sicher sind, ob sie stimmt, aber angeblich hat die Marina von einer alten Frau, die nicht ganz gecheckt hat, wer sie ist, erfahren, dass die Tlaxcalteken sozusagen einen Überraschungsangriff auf die Spanier geplant hatten.
Ah, okay, die hat sich verplappert.
Ja, oder beziehungsweise vielleicht wollte sie auch sagen, keine Ahnung.
Oder wurde ausgehorcht
oder whatever. Aber sie, also anscheinend haben die Tlaxcalteken dann schon so quasi angefangen, so schickt eure Kinder und Frauen weg, weil wir werden jetzt die Spanier angreifen. Mhm. Aber die Marina ist dann quasi zum Cortés marschiert und hat ihm davon erzählt und hat ihm berichtet. Mhm. Und dadurch konnte er schneller reagieren. Wie auch immer, es endet in einem Blutbad. Aber letztendlich werden die Tlaxcalteken dann die wichtigsten Verbündeten von den Spaniern im Anmarsch gegen die Mexikas.
Ihre Solidarität war dann eigentlich schon bei den Spaniern, oder?
Ja, also das hat jetzt schon, also du hörst es raus, ein bisschen dann den Hintergrund, warum sie eben im Nachhinein auch irgendwo als Bitch wahrgenommen wurde. Deswegen gibt es eben Differenzen, was ihre Figur betrifft, was ihre Person betrifft, auch heute noch. Mhm. Also die Tlaxcalteken, da waren wir stehen geblieben, die sind deswegen so wichtig, weil die eben auch richtig gute Kämpfer haben. Und zwar viel mehr, als die Spanier es waren. Die Spanier waren jetzt vielleicht so um die 300 Leute und man weiß nicht genau, wie groß das Gefolge war, aber mit den Tlaxcalteken waren es jetzt sicher weit über 2000 Mann. Wir ziehen weiter mit dieser ganzen kompletten Gefolgschaft, mit den Tlaxcalteken, mit den anderen indigenen Völkern, die zu ihm helfen und den Spaniern. Und von Weitem entdecken wir jetzt zum allerersten Mal Tenochtitlan. Und diese Seestadt, ich habe eh vorhin schon ein bisschen verraten, aber die muss sowas von unheimlich beeindruckend auf die Spanier gewirkt haben, weil die riesengroß war. Also einfach nur so ein Verhältnis, also London hat damals 60.000 EinwohnerInnen gehabt.
Ja.
Tenochtitlan hatte um die 200.000 EinwohnerInnen.
Ah, ja. Wow,
das war eine der größten Städte überhaupt damals.
Ja.
Und abgesehen von den Gebäuden, Tempeln und so weiter und so fort, die sich da ja emporgehoben hatten, schwimmende Wassergärten, die ganze Stadt, also es muss richtig wahnsinnig schön gewesen sein. Mhm. Also das hätte ich gern gesehen.
Ja, wow, klingt traumhaft. Ja.
Voll. Aber die hatten dort einfach auch ein System, das man in Europa überhaupt nicht einmal annähernd kannte. Die hatten eine Wasserableitung, die hatten eine Müllentsorgung, sie hatten ein funktionierendes, verpflichtendes Schulsystem für ausnahmslos alle.
Ach ja, Wahnsinn. Ja.
In Europa war das nur für die Elite möglich. Ja. Ja. Also, und es waren dort Männer wie Frauen, alle in der Schule sozusagen. Also ich meine Schule, aber halt in so einer Art Schulsystem.
Ja, ja, Wahnsinn. Mhm.
Genau. Und sie hatten auch so eine Art judikative, legislative, exekutive. Also wenn jemand zum Beispiel von diesem riesigen Markt gestohlen hat, hatte, wurde der bestraft. Wiederholungstäter wurden noch härter bestraft. Außerdem wurden auch Ehebrecher und öffentlich Betrunkene, also wenn du dich aufgeführt hast, wurdest du gestraft. Und das Ganze wurde natürlich öffentlich, also publik gemacht. Und somit hat dieses System funktioniert, weil einfach alle gewusst haben, du musst dich an die Regeln halten.
Okay, ja. Also wirklich sehr fortschrittlich.
Extrem, extrem. Also im Vergleich zum damaligen Europa war das wirklich weit vorne.
Na, da schau her.
Die höchste Ehre für einen Mexica oder auch andere Aztekenvölker war es, auf dem Schlachtfeld als Krieger zu sterben. Mit diesem Ehrentod gleichgestellt war aber auch der Tod bei einer Kindsgeburt für gebärende Mütter.
Aha, ja, das ist aber spannend. Ja,
ja, also ja. Gebärende Mütter waren in den Augen der Gesellschaft auch Kriegerinnen,
ja,
weil es irgendwie auch mit einem Blutbad in Verbindung steht.
Ja.
Und das Erste, was ein neugeborenes Kind dort irgendwie auch hörte, war so ein kriegerischer Schrei der Geburtshelferin oder so. Ah, also du bist ja einfach als Frau schon so kriegerisch angesehen, ja, worden, weil es geschafft hast, dein Kind zu gebären. Und wenn du eben bei einer Geburt stirbst, dann war das ein absoluter Ehrentod.
Kann bitte einmal irgendjemand an die Frauen denken?
Wir stehen also vor Tenochtitlan auf so einer Art Brücke, die das Festland mit dem Inselstadtstaat verbindet, also mit Tenochtitlan. Mhm. Und dort findet jetzt zum ersten Mal ein Treffen zwischen Montezuma, Cortés und Marina statt. Mhm. Und das Gespräch verläuft aber erst einmal friedlich. Also wird man sich auch nicht denken, aber angeblich war das am Anfang recht nice. Ich meine, es hat irgendwie
Plausch,
schon ein paar, ein Plausch, aber es hat natürlich schon Machtspielchen sicher gegeben.
Ja, es ging ja auch um was. Ne?
Es ging auch um was, aber es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass der Montezuma den Cortés und sein Gefolge in die Stadt nach Tenochtitlan bittet. Also nicht bittet, sondern er bietet es ihnen an.
Ja.
Und er bietet ihnen auch einen Palast als Gaststätte an. Also das war der ehemalige Palast seines Vorgängers,
ja,
von dem Montezuma. Irgendwie auch heftig.
Ja.
Aber sie sind jetzt in diesem Palast, der ist riesengroß und da hat das Gefolge vom Cortés auch drinnen Platz. Also die Spanier zumindest. Der Cortés beschreibt ihn auch eingehend als einen freundlichen Gastgeber, of course. Denn die Spanier sehen in diesem Palast einen Haufen von Schätzen herumstehen und bedienen sich einfach schon mal.
Ah ja.
Packen einfach alles ein, was sie tragen können. Also so, auch so Goldstatuen, die da herumstehen. Also so ganz wertvolle, angefertigte Statuen vielleicht. Der hat da natürlich null Wertschätzung dafür.
Ja.
Und die schmelzen das ein,
ja,
und formen das so, dass sie das unter ihre Rüstung stecken können, damit sie es mitnehmen können.
Weil es einfach nur um den Goldwert ging.
Ja, voll.
Wahnsinn.
Also sie nehmen auch einfach alles mit, was nicht nied- und nagelfest,
ja,
ist. Irgendwie spitzt sich die Stimmung aber außerdem zu, weil einer der Mexicas irgendwo, oder war es ein anderer Azteke, wurscht, aber er hat einen Spanier geköpft. Ab mit dem Kopf!
Ab mit dem Kopf! Du mit deinem Kopf.
I make them heads turn. Nein, ich sehe sie gerne rollen.
Dass sich sowas nicht schämt.
Aber Cortés ist auf jeden Fall sauer und nimmt den Montezuma in seinem Vaterspalast in Gefangenschaft.
Mhm.
Währenddessen passiert noch was anderes. Und zwar landen jetzt nochmal andere Spanier an der Golfküste. Und die sind geschickt vom Velázquez.
Mhm.
Also der Velázquez und der Cortés kennen sich schon. Der Velázquez war ursprünglich beeindruckt vom Cortés. Und der Cortés hat sich aber einfach so auf den Weg gemacht, mehr oder weniger. Was er aber noch nicht weiß, ist, dass der Cortés mehr oder minder illegal hergekommen ist. Also der Cortés hat das selber nicht gewusst, dass er illegal ist. Aber wurscht, der Gouverneur wollte nicht, dass er selbstständig auf Reise losgeht und sich einen eigenen Shit zusammensucht. Velázquez wollte wahrscheinlich alles für sich erobern und er als der große Conquistador da stehen vor dem König. Und deswegen hat er jetzt eben andere Spanier auf ihn zugeschickt, um den Cortés gefangen zu nehmen. Also lässt der Cortés, der jetzt noch in Tenochtitlan ist, 150 seiner Spanier von seinem Gefolge da in Tenochtitlan und macht sich aber auf, um die anderen Velázquez-Spanier zu bekämpfen. Was ziemlich fucking crazy war für mich, ist, dass der Montezuma, der hat nämlich zu seinen eigenen Leuten gesagt, sie brauchen gar nichts machen, er ist ja freiwillig im Vaterspalast. Also weiß man auch nicht genau, warum er, also ja, vielleicht wollte er irgendwie diplomatisch das ausspielen und irgendwie politisch agieren und irgendwie einen großen Krieg vermeiden, ich weiß es nicht. Vielleicht hat er auch so Komplexe gehabt, weil er wurde ja wirklich verheiligt von seinem Volk.
Ah, dass er da auch keinen Fehler zugeben konnte dann.
Genau, und diese 150 Spanier sind jetzt mit ihm noch in Tenochtitlan. Und die sind aber irgendwie ein bisschen überfordert mit der Situation. Während der Cortés weg ist, gibt es auch Feierlichkeiten der Mexicas in Tenochtitlan. Und die Spanier erlauben ihnen diese Feierlichkeiten sozusagen. Aber es ist irgendwie trotzdem eine sehr unangenehme Situation und es ist irgendwie weird und man ist sich irgendwie feindselig gegenüber. Mhm. Und ich überspringe jetzt auch mal wieder ein paar Dinge, die da irgendwie ineinander greifen. Aber es beginnt ein Gemetzel sozusagen zwischen den Mexicas und den Spaniern.
Diesen 150, die da zurückgeblieben
sind. Sogar innerhalb des Palastes. Irgendwie. Das ist irgendwie eine komische Stimmung, weil die Mexicas checken irgendwie auch nicht so, was ist jetzt los. Also die sitzt Montezuma in Gefangenschaft oder nicht oder whatever. Ja. Keine Ahnung. Aber es ist halt super unangenehm. Also es ist eigentlich richtig scheiße für die Mexicas. Ich sage jetzt einfach so, wie es ist. Weil eben die Feierlichkeiten sind ihnen ja auch heilig. Und dann irgendwie ein Gemetzel da zu haben zu diesem Zeitpunkt, das ist einfach so, das ist Worst-Case-Szenario, wenn du so willst, für sie.
Ja.
So, und jetzt sind diese Feierlichkeiten und diese unangenehme Situation und es geht los mit unangenehmer, ich sage immer unangenehm, es ist halt schwierig, angeheizte Situation.
Ja.
Cortés und Marina kommen zurück und schauen sich um und denken sich so, Alter, was ist da los?
Spanier tot, Montezuma befreit.
Nein, noch nicht. Das ist gerade noch so voll im Gange.
Voll im Gange, okay.
Ja, genau. Es ist so voll im Gange und die Lage eskaliert. Und jetzt passiert entweder, also laut Cortés-Übersetzung und so weiter und so fort, zwingen sie jetzt irgendwie den Montezuma zu seinen eigenen Leuten zu reden und die Mexica zu beruhigen. So, Leute, chillt mal jetzt kurz. Pause.
Ja.
Und die reagieren dann aber irgendwie auch grantig. Oder es sind die Spanier selbst, die den Montezuma als nicht mehr wichtig empfinden.
Aha.
Das Outcome ist wieder mal dasselbe.
Ja.
Er wird wohl von einem Stein getroffen, entweder von seinen eigenen Leuten oder eben von den Spaniern. Mhm. Und Montezuma stirbt. So, und jetzt ist die Scheiße erst richtig am Kochen, weil jetzt folgt im Jahre 1520, also ziemlich genau vor 500 Jahren. Wir sind leider ein Jahr zu spät dran mit unserer Podcast-Folge.
Ja.
Da hätte sich das gejährt. Die Noche Triste.
Die traurige Nacht.
Die traurige Nacht, ganz genau. Das ist für die mexikanische Geschichte in allen Geschichtsbüchern so eingetragen. Mhm. Weil die Spanier jetzt fliehen müssen. Weil jetzt sind die Mexicas am Brodeln. So.
Ja.
Unser Anführer ist tot. Und viele werden das nicht schaffen, weil wir befinden uns, wie gesagt, auf einem Inselstaat, auf einer Inselstadt. Oh, ja. Und viele werden ermordet. Einige ertrinken auch, weil, du kannst dich erinnern, sie haben dieses Gold ja in die Rüstung.
Ah, ja, nein, das gehört ihnen jetzt aber.
Ich meine, es ist ein bisschen dumm, aber sie ertrinken, weil das Gold irgendwie sie erstens verlangsamt und das Gold sie natürlich an den Grund runterzehrt. Ja. Sie versinken irgendwo, werden entweder umgebracht und einige werden auch gefangen genommen und dann eben den Göttern geopfert. Mhm. Jetzt lese ich dir kurz was vor.
Ja.
Als wir uns zurückgezogen hatten, dorthin, wo uns Steine und Pfeile nicht mehr treffen konnten, ertönte die Trommel des Kriegsgottes. Ein schmerzhafter Klang. Hörner und Trompeten stimmten mit ein, es war beängstigend. Wir sahen, wie sie unsere Gefolgsmänner die Steinstufen hinaufzerrten, um sie zu opfern. Dort, wo sie ihre verfluchten Götter anbeten, setzten sie ihnen Federschmuck auf und zwangen sie zu tanzen vor ihrem Gott. Danach legten sie sie auf Steinplatten und mit Obsidianmessern zersägten sie ihnen die Brust, nahmen das pochende Herz heraus und opferten es ihren Göttern. Andere indianische Metzger schnitten ihnen Arme und Beine ab und aßen das Fleisch mit Chimule-Soße. Als wir diese Grausamkeiten sahen, sagten wir uns, Gott sei Dank bin ich es nicht, den sie heute opfern.
Wow.
So ist es überliefert. Ich lasse das jetzt mal so stehen.
Ja, wer hat da geschrieben
oder gesprochen? Ich glaube, Cortés selber.
Ich
glaube, das war seine Überlieferung. Oder eben zumindest jemand aus seinem Gefolge, die eben nach Spanien zurückgekommen sind.
Okay, Wahnsinn.
So, unsere Protagonisten, Marina und Cortés, entkommen aber und fliehen nach Tlaxcala. Du erinnerst dich, das sind die Verbündeten.
Mhm.
Und dort werden sie auch versorgt. Gemeinsam mit den Tlaxcalteken und den anderen Spaniern, die sich mittlerweile auch Cortés angeschlossen hatten, sind es jetzt 200.000 Krieger. Die schaffen es miteinander dann, Tenochtitlan zu stürzen, indem sie die Stadt die Versorgung abdrehen und sie aushungern lassen.
Mhm.
Außerdem bringen die anderen Spanier, also diese Velázquez-Spanier, ja. Da haben sich auch einige dem Cortés dann angeschlossen, weil er ja dann gewonnen hat und so.
Ah, okay.
Es gibt viele wilde Geschichten um den Cortés. Ich will die Geschichte aber versuchen, möglichst die Marina zu beleuchten und weniger von ihm auszugehen, obwohl es natürlich von ihm viel mehr gibt.
Ja.
Aber ja, diese anderen Spanier bringen noch ein anderes Geschenk mit. Die Pocken.
Die Pocken.
Also da kommen dann auch einige daran um, an den Spaniern, aber das Immunsystem der Spanier kennen die Krankheit von irgendwo. Und das Immunsystem der indigenen Bevölkerung kann mit dieser Krankheit überhaupt nicht umgehen.
Ja.
Also das schwächt sie so extrem und somit ist das der Beginn des Untergangs des Aztekenreichs. Die Bevölkerung schrumpft innerhalb eines Jahres um 40% und auch die Nachfolger von Montezuma überleben nicht lange. Also unsere derzeitige Pandemie ist wahrscheinlich im Gegenzug dazu ein... Ja. Also ich will das jetzt überhaupt nicht niedermachen, aber ich sage einfach nur weltgeschichtlich gesehen.
Damals gab es einfach auch nichts, was die Krankheit hätte hindern können oder aufhalten können.
Genau.
So da war man ja wirklich ausgeliefert.
Wie gesagt, was die dort in Mittelamerika ausgerichtet hat, das ist eben ganz, ganz viele indigene Völker, die da angegriffen wurden von dieser Krankheit. Mhm. Der Cortés und die Marina sind ja zuerst aus Tenochtitlan raus und haben diese 150 Spanier zurückgelassen.
Ja.
Und da war sie dann aber quasi schon die Geliebte vom Cortés.
Ah, okay. Ja,
also sie hat sich ihn mehr oder weniger auch irgendwo gekrallt oder er hat sich sie gekrallt, man weiß es nicht. Und sie hat von ihm Spanisch gelernt. Mhm. Das heißt, sie hat quasi auch die Rolle vom Aguilar.
Ah ja.
Und, also sie hat ihn so rausgekickt, mehr oder weniger.
Rausgeschaselt.
Rausgeschaselt, das ist ein schönes Wort. Ja, also der wurde einfach nicht mehr wichtig, weil sie hat sich einfach selber so wichtig gemacht. Sie konnte jetzt mittlerweile Spanisch, Yucatec, Mayan, Chontal Mayan und Nahua natürlich.
Ah ja, und sie war seine Geliebte.
Und sie war auch seine Geliebte. Also was wir jetzt noch von der Doña Marina wissen, ist, dass sie ein Kind vom Cortés bekommt.
Mhm.
Der hieß Martin. Und somit gilt sie als Urmutter der Mexikaner, also der Mestizos, was natürlich aber, wie wir heute wissen, ein Blödsinn ist. Also sie war sicher nicht die erste Indigene, die mit einem Spanier ein Kind hatte, aber wahrscheinlich hat es damals einfach als erste den Stempel bekommen, dass das in Ordnung ist. Oder sie traten ja wirklich so als dieses Power-Couple vor die andere Bevölkerung auf und sie war von den Indigenen zumindest als gleichberechtigt angesehen mit dem Cortés, wenn sie nicht sogar über ihm gestanden ist.
Mhm.
Und irgendwann ist dann auch die eigentliche Frau vom Cortés aufgekreuzt. Der hatte eine spanische Frau, ist dann irgendwann gekommen und er hat sie dann, hallo Schatzi, auch nach Tenochtitlan geholt
und
waren dann alle miteinander in einem Haus und haben dann miteinander gelebt. Und diese Frau vom Cortés ist auf mysteriöse Weise in diesem Haus verstorben.
Aha.
Also angeblich, Cortés hat gemeint, sie hatte einen Asthmaanfall. Ja, es gibt auch andere Erzählungen noch von der Marina, dass sie irgendwann mal wieder in so eine Yucatec-Maya-Stadt zurückgegangen ist und dort anscheinend ihre Mutter getroffen hat. Mhm. Also die sie entweder an die Sklaverei verkauft hat
oder der sie weggenommen wurde.
Oder sie weggenommen wurde.
Mhm.
Maybe, who knows? Und angeblich hat sie ihr auf christlich großzügige Weise verziehen. Und die Mama war jetzt anscheinend auch schon christlich getauft und so. Also diese Missionierung spielt da irgendwie auch eine große Rolle.
Mhm.
Sie war dann, glaube ich, schon irgendwie auch überzeugte Christin irgendwo oder hat zumindest diese Kultur gern aufgenommen, weil sie sich anscheinend auch wirklich so voll fest selbstbewusst hingestellt hat und mit den anderen drüber gestritten und sich aufgeregt hat und ihnen gesagt hat, so ihr glaubt da an irgendwelche Gottheiten, das ist alles Blödsinn.
Ja,
so.
Ja.
Und das ist halt schon also für eine Frau zu der Zeit eine Sache gewesen. Und anscheinend ist sie auch irgendwo, wie sie mit dem Montezuma geredet hat und so, war einfach vorher nicht üblich. Man durfte ihm, glaube ich, gar nicht anblicken als Frau oder so. Also sie hat da einfach mit ihm übersetzt und war einfach selbstverständlich und dürfte da ziemlich selbstbewusst rübergekommen sein.
Meine Fresse, die war aber mutig.
Der Cortés hat seinen Sohn, den Martin, übrigens sehr, sehr gerne gehabt, den dann auch von der Doña Marina weggenommen und nach Spanien mit ihm. Also Cortés und Martin sind gemeinsam nach Spanien zurück.
Ah, und sie ist zurückgeblieben.
Sie ist zurückgeblieben. Es hat halt der Cortés nicht sehr, sehr viel über sie geschrieben. Also nur da, wo es irgendwie essentiell gewirkt hat, also um zu beschreiben, wie er es geschafft hat, in Kommunikation zu treten mit den Völkern. Und umgekehrt gibt es ein paar wenige indigene Schriften, die das irgendwie bewerkstelligen oder die halt sie als diese beeindruckende Frau irgendwie auch mal wieder auftauchen lassen. Mhm. Aber ich meine, in der Schrift von Cortés lässt er halt seinen Feldzug, ich nenne es jetzt mal Feldzug, in Mexiko nochmal viel wichtiger wirken, um quasi das zu legitimieren vor dem König in Spanien, dass er da halt, also es klingt halt so wie, ich habe das Aztekenvolk mehr oder weniger vernichtet.
Ja, und christianisiert.
Und christianisiert. Und in Wirklichkeit war es er halt einfach nicht alleine, sondern hat das eben nur mit ihrer Hilfe und mit den anderen indigenen Völkern geschafft. Am Anfang ist Tenochtitlan, nachdem die Mexikas unterdrückt und teils auch ausgerottet wurden, ist Tenochtitlan in Schutt und Asche gelegen. Und die Spanier haben diese Stadt dann quasi neu aufgebaut. Kannst du dir vorstellen, was da heute noch zu finden ist?
Mexico City.
Ja, voll, wie hast du das gewusst? Voll gut.
Das ist vielleicht ein Frauenzimmer.
Also die Malinche ist für mexikanische Feministinnen heute so eine Art Idol geworden. Eine indigene Sklavin, die auf gleichberechtigter Ebene mit diesem Conquistador steht oder vielleicht sogar über ihm. Und auf der anderen Seite, so wie ich das vorhin schon angesprochen hatte, wird sie halt von vielen zur größten Verräterin ever abgestempelt.
Ja.
Also die Verräterin des indigenen Volkes sozusagen.
Mhm. Ja.
Weil sie den Spaniern halt dazu verholfen hatte zu siegen. Aber
ja.
Ja, und ohne die Hilfe der Indigenen, wie gesagt, wäre die Geschichte vielleicht ganz anders verlaufen. Also es kann aber natürlich auch sein, dass es mit ihrer Hilfe weniger brutal zugegangen ist, weil sie eben so diplomatisch mit denen gequatscht hat.
Mhm.
Wir wissen es nicht.
Ja. Ja, ja.
Und das Wort Malinchismo wird in Mexiko auch als eine Art, wenn du verräterisch deiner eigenen Volksgruppe gegenüber bist, verwendet.
Also ist heute so geprägt, dieses Wort.
Ja, quasi. Dieses Wort gibt es nach wie vor. Ja. Also ich habe nachgefragt bei ein paar Leuten, die ich kenne, die eine spanische Muttersprache haben. Es dürfte sich aber wirklich auf den mexikanischen Raum beschränken, glaube ich.
Mhm.
Also Malinche ist auch quasi ein despektierlicher Begriff geworden für Frauen, für mexikanische Frauen, die sich in weiße Männer verlieben. Dann gibt es halt so Sachen wie die Hijo de Malinche, La Chingada, Hijo de Machinale, Hijo de Machindala.
Ja, Wahnsinn, dass das dann irgendwie 500 Jahre später noch die Sprache so prägt.
Jo.
Ja, sehr spannende Frau.
Ich finde auch, ja.
Und wie, also sie ist dann in Mexiko geblieben, hat dann dort noch ihre Mutter getroffen, angeblich.
Sie hat nochmal geheiratet
und
hat wohl auch eine Tochter bekommen.
Ah ja.
Ja, mehr wissen wir nicht,
okay.
Leider.
Spannende Frau, spannende Geschichte.
Ja, ja, aber was man auf jeden Fall mitnehmen kann von ihrer Geschichte, ist natürlich auch die Wichtigkeit und die Macht der Sprache und der Kommunikation.
Das auf jeden Fall, ja.
Sprache verändert somit ja auch unser Denken. Und ich wollte dich fragen, glaubst du, brauchen wir heute das Gendern noch?
Bitte, nicht schon wieder Feminismus.
Brauchen wir das Gendern noch?
Oder brauchen wir das Gendern überhaupt?
Ja, wichtige Debatte. Auch jetzt gerade wieder immer top aktuell, aber jetzt gerade auch nochmal vermehrt in den Medien, habe ich gerade den Eindruck.
Wirklich?
Ja, Friedrich Merz hat sich jetzt im April 2021 zu Wort gemeldet, dass er für ein Genderverbot in staatlichen Einrichtungen plädiert.
Also das sind politischen Diskussionen, das Gendern nicht mehr.
Ja, er hat das angesprochen, dass es einerseits jetzt Fälle gibt, wo im universitären Rahmen Arbeiten schlechter benotet werden, wenn sie nicht gegendert sind.
Mhm.
Und er regt sich aber auch auf, dass Moderatorinnen, JournalistInnen, namentlich Anne Will wird genannt, dass die da jetzt einfach die Sprache verhunzen kann und einfach gendern
verhunzen.
Kann. Ja, mehr denn je, finde ich. Deshalb brauchen wir geschlechtsneutrale Sprache.
Sprache verändert sich und was mich aufregt, ist, wenn Leute irgendwie so sagen, ja, aber das habe ich ja immer schon so gesagt.
Ja, das ist auch was, damit kann ich überhaupt nichts. Wir haben alle in den letzten Jahren, Jahrzehnten 100.000 neue Vokabeln gelernt von Dingen, die es vorher nicht gab. Und da ist es kein Problem, ja. Allein wenn wir im technischen Bereich jetzt irgendwie bleiben, jeder weiß, was das ist. Jeder verwendet diese Worte. So, warum ist es denn bei anderen Worten ein so emotionales Problem, wenn wir die jetzt irgendwie verwenden?
Also irgendwie dieses Ändern und sich beschränkt fühlen. Also es heißt ja nicht, dass wir jetzt irgendwie Meinungsfreiheit irgendwie einschränken.
Ja.
wollen. Also absolut, wenn du ein Arschloch sein willst, sei ein Arschloch.
Genau, das ist ein gutes Recht.
Ja, voll. Also du
aber
kannst
lebe
dich
dann
damit, genau, dann leb halt auch damit, dass das bei anderen vielleicht nicht so gut ankommt, ja, wenn du resistent gegen Anforderungen oder Aufforderungen bist von Menschen, die sich dadurch verletzt fühlen, in denen du bestimmte Wörter benutzt.
Fall, ja. Ja, was ja auch immer so ein ganz großes Argument von Gender-GegnerInnen ist. Mhm. Zu Recht jetzt die GegnerInnen. Zu Fleiß.
Ja.
Ist ja auch immer, dass sie sich darauf berufen, dass es das generische Maskulinum gibt und dass das irgendwie die sprachliche Regelung ist und dass Frauen ja damit mitgemeint seien.
Mhm.
Und das generische Maskulinum ist halt auch einfach ein Konstrukt, das irgendwann festgelegt wurde.
Irgendwann mal gebaut wurde, ja. Ich glaube, ich weiß dazu sogar, dass irgendwer mal in der deutschen Verfassung reinschreiben wollte, also einen Text irgendwie in einem generischen Femininum versucht hat zu schreiben.
Ja, das war ein Gesetzesentwurf, war das jetzt.
Genau, und der dann irgendwie abgewiesen wurde, weil er gemeint hat, nein, der ist nicht allgemein genug oder der greift nicht auf die, greift nicht auf alle
zurück.
Genau,
mein Gott, wenn wir uns drüber aufregen würden, wenn wir nur mitgemeint sind. Was wir als nicht gegenderte Sprache verstehen, ist halt auch gegendert, ist halt einfach männlich gegendert. Ne?
Ja.
Wir verwenden auf jeden Fall immer ein Geschlecht in der Sprache. Und es ist halt die Frage, nehmen wir jetzt das männliche Geschlecht oder machen wir das Spektrum auf und nehmen andere Geschlechtsidentitäten einfach mit rein. Ne?
Gerade bei Studenten und StudentInnen gibt es ja viele, die das versuchen zu umweichen, indem sie Studierende sagen. Mhm. Also es gibt schon Begriffe, die irgendwie beide mit reinfassen, wenn dir der Satz dann auf einmal zu lange wird oder so.
Ja,
aber
ja,
ich finde halt oft ein Argument, das man hört von Frauen in erster Linie, ist, dass sie sagen, dass die Sprache ist mir ja wurscht oder das Gendern ist mir egal, Hauptsache ich krieg gleiches Geld für gleiche Arbeit. Das wäre mir doch mal viel wichtiger. Das eine kann das andere ja beeinflussen.
Ja.
Und in dem Moment, wo ich vielleicht zum Beispiel PolitikerInnen sage, kann ich mir auch vorstellen, dass mehr PolitikerInnen auch irgendwie ins Parlament mit reinkommen und die dann irgendwie vielleicht auch mitbestimmen können, dass gleiches Geld für gleiche Arbeit und so weiter und so fort.
Weil also ich dann auch plötzlich das Bild vor Augen habe, dass es einfach auch Frauen gibt, weil eben es ist, finde ich, auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass halt mitgemeint ist nicht mitgedacht. Und dann das generische Maskulinum, dass das jetzt jeder und jede dann individuell mit übersetzt mit, ach, es sind ja damit alle gemeint. Das ist so eine Denkleistung, die passiert halt nicht automatisch. Ja?
Voll. Also wenn du kleine Kinder fragst jetzt zum Beispiel, was ist dein Lieblingssportler, werden die wenigsten jetzt mit Serena Williams oder sowas herkommen.
Genau, weil das war nicht die Frage.
Genau. So ist es. Genau. Die Sprache bestimmt ganz, ganz, zu ganz wichtigen Teilen, wie erfolgreich du bist.
Ja.
Darf ich dir kurz was vorlesen?
Ja, bitte.
Das habe ich von der Homepage, die nennt sich hpd.de.
Mhm.
Und da hat jemand geschrieben, die Sprache beeinflusst unser Denken. Wenn der Begriff Professor hauptsächlich mit männlichen AkademikerInnen assoziiert wird und nicht mit ProfessorInnen, ist die Gefahr groß, dass bei dessen kontinuierlicher Nutzung im kollektiven Gedächtnis noch zu häufig verankert bleibt, dass hauptsächlich Männer ProfessorInnen werden und dies nicht etwa gleichberechtigt für alle Geschlechter möglich ist. Das schafft vor allem für jüngere Menschen die falschen Anreize und gilt, wie Studien zeigen, für eine ganze Reihe von Berufen. Ein großer Nutzen für eine gendergerechte Sprache liegt demnach im Aufbrechen überholter Rollenbilder und der damit einhergehenden, zwar langsamen, aber stetigen Generierung von gleichen Chancen für alle Menschen. Es gehört zur Demokratie unserer Verfassung, alle Menschen gleich zu behandeln. Einzig die gendergerechte Sprache drückt diese Wertschätzung aus. Es kommt auch nicht von ungefähr, dass viele der AgitatorInnen gegen das Gendern maßgeblich aus der rechten und antidemokratischen Ecke stammen. Diese, und sei es auch ungewollt, ohne gute Argumente in ihren Anliegen zu unterstützen, ist ein gefährliches Unterfangen. Dabei dürfte es schwer sein, gegen die erdrückende Beweislast von Studien zu argumentieren, die aufzeigen, dass eine gegenderte Sprache unter anderem zu einer veränderten Wahrnehmung führt, dass zum Beispiel häufige Frauen auch tatsächlich mitgedacht werden. Also dieser Absatz ist von Konstantin Huber geschrieben worden, ein Mann, der einfach ein großer Verfechter davon ist, dass alle mitgenommen werden sollen. Wo wir wieder beim Thema sind, wir alle sollten Feministen sein.
Man nimmt ja jetzt niemand die Butter vom Brot, wenn man jetzt sagt, du bist nicht mehr alleine angesprochen. So. Das ist jetzt kein Thema, was jetzt irgendwie Männern was wegnimmt, weshalb Männer jetzt dagegen sind und Frauen dafür sind. Das ist ja tatsächlich, so wie er das jetzt auch schreibt, wirklich eher eine politische Frage. ist natürlich auch immer, alle, die dagegen sind, gleich ins Ganze, ins rechte Eck zu verorten, macht, finde ich, auch immer den Diskurs und die Diskussion schwieriger. Die ist eh schon schwierig genug. Ja. Ganz oft kommt auch dieses Argument von, entweder die Lesbarkeit ist gestört, wenn da irgendwie das gegendert steht, oder die deutsche Sprache. Das sind oft immer so die Freunde der deutschen Sprache.
Ich frage mich immer, was sie wollen. Ja, also irgendwie so ein Artikel in altdeutscher Schrift oder so. Ich meine, wir sprechen ja auch nicht mehr Mittelalter-Hochdeutsch.
Ja, das ist tatsächlich halt irgendwie, kommt ein bisschen antiquiert daher.
Ja, ja, und vor allem kriegen Wörter, die ursprünglich eine ganz andere Bedeutung hatten, mittlerweile einen anderen Beiwert. Zum Beispiel das Wort Führer würde ich heute nicht mehr nehmen, auch wenn es ein Touristenführer ist oder sowas, aber ja, ein Reiseführer.
Ja,
ja, da klingt einfach immer irgendwie was Schlechtes mit.
Man weiß ja gar nicht mehr, was man noch sagen darf.
So, ich möchte auch noch was vorlesen.
Bitte.
Schließlich sind es immer noch die Männer, die Kinder bekommen, sagte Direktorin Brahm und blickte über den Rand der Egalsunder Zeitung zurechtweisend auf ihren Sohn. Es war ihr anzusehen, dass sie gleich die Befrauschung verlor. Verärgert setzte sie ihre Lektüre fort, bei der sie unterbrochen worden war. Aber ich will Seefrau werden. Ich nehme die Kinder einfach mit, sagte Petronius erfinderisch. Und was glaubst du wohl, wird die Mutter des Kindes dazu sagen? Nein, mein Lieber, es gibt gewisse Dinge im Leben, mit denen du dich einfach abfinden musst. Hör mal zu, Petronius, in meiner Jungmädchenzeit hatte ich auch eine Menge hochfliegender Träume von dem, was ich werden wollte. Du solltest aufhören, all die abenteuerlichen Erzählungen über die Taten von Frauen zu lesen und dich lieber in Jünglingsromane vertiefen. Ja, das war jetzt ein Ausschnitt aus einem Roman. Der Roman heißt Die Töchter Egalias und ist von Gerd Brandenberg. Hinter dem Namen Gerd Brandenberg versteckt sich allerdings eine Frau. Dieses Buch hat sie in den 70er Jahren geschrieben und es dreht einfach einen ganzen Roman lang diese Sprache einfach um. Es wird nicht von Mann geredet, es wird von Dame geredet. Es herrscht nicht die Gleichheit, sondern es frauscht die Gleichheit. Mhm. Und auf jeder einzelnen Seite, finde ich, ertappt man sich, dass man sich denkt, ist aber jetzt irgendwie krass, dass das so ausgedrückt wird. Wenn man es dann aber für sich selber im Kopf umdreht und das nochmal liest, merkt man so, nein. In diesem Buch geht es auch um eine Gesellschaft, wo alles umgedreht ist. Also eben der junge Sohn möchte Seefrau werden, geht nicht, weil Seefrau, das können nur Frauen werden.
Ja, das
und Männer
ich lustig,
müssen zu Hause bei der Familie bleiben. Was mir auch noch sehr in Erinnerung ist, es war eine Stelle, wo dann es so zum Abschlussball kommt. Und dann die Direktorin der Schule da vor dem Publikum steht und sagt, na, sie möchte all die wichtigen Frauen im Publikum begrüßen und freut sich auch, dass die Männer sich alle so hübsch gemacht haben. Und man sieht das und denkt sich, wow, das ist krass. Und dann dreht man sich um und denkt sich, ja, so oder so ähnlich, habe ich das schon mal gehört.
Ja,
das
ist halt
irgendwie dann schön, dass wir was zum Anschauen haben, dass ihr euch hübsch gemacht habt, ihr Frauen so.
Ja, ja.
Geht bei dem Buch jetzt auch nicht darum, dass man dann stattdessen so sprechen soll. Das ist ja auch ein Buch, wo es dann auch um die Unterdrückung von diesem
Du spielst
Sohn
ja
geht.
Auch irgendwo damit, das ist ja klar.
Aber also es geht um ein Aufdecken einfach. Ne? Also wenn du mal merkst, wo das überall drinnen steckt, dann hast du einfach ein ganz anderes Bewusstsein danach. Also es ist eine Buchempfehlung. Die Töchter Egalias von Gerd Brandenberg.
Ein Bewusstsein schaffen, ein Bewusstmachen, so wie du das ausgedrückt hast, das ist irgendwie, glaube ich, eh das Einzige, was man machen kann oder sich einfach irgendwie anders damit auseinanderzusetzen. Also das heißt ja nicht, dass nur weil wir unsere Meinung dazu haben, dass das jetzt gleich der allgemein gültige Stempel ist von wie man halt mit Feminismus umzugehen hat, weil es wird sicher viele feministische Ansätze geben, denen ich nicht zustimme, beziehungsweise die nicht mit mir zustimmen würden, Leute, die das vertreten, aber grundsätzlich also einfach darüber reden, bewusst darauf machen und selbes beim Gendern. Ich glaube nicht, dass wir jetzt mit dem Gendern sofort alle Lösungen auf die Seite schaffen.
Ja, aber mit welcher feministischen Aktion schafft man denn die
alles.
Lösung für alles? So.
Genau,
es muss einfach
es gibt
an vielen
viele verschiedene Ansätze und dann kommst du auch irgendwie so für Trans- und Intermenschen und die ganze LGBTQI-Community, Leute, die andere Pronouns sozusagen nutzen. Ich meine, wenn sich jemand schwer tut damit, so wie soll ich ihn, sie jetzt ansprechen, dann kann man auch einfach stattdessen einen Vornamen einsetzen. Das ist eigentlich recht easy. Man kann einfach
total.
Sagen.
Und ich finde auch, also ich weiß da jetzt nicht, wie es irgendwie Leuten geht, die jetzt keine Cis-Geschlechtsidentität haben, weil ich einfach eine Cis-Frau bin. So. Ich denke mir aber, wenn ich so merke, ich bin unsicher, wie ich jemanden ansprechen soll, glaube ich noch immer, ist es am besten, einfach zu fragen, hey, wie möchtest du angesprochen werden?
Voll.
Immer wieder kriege ich das jetzt dann doch mit in, weiß ich nicht, in Workshop-Situationen, in Fortbildungssituationen oder so, dass auch bei der Vorstellungsrunde gesagt wird, sag deinen Namen, sag dein Background, beruflich oder so, und sag, wie du angesprochen werden möchtest, mit welchen Pronomen. Mhm. Und ich finde, wenn das dann so eine Selbstverständlichkeit bekommt, dass man das einfach auch am Anfang sagt, um Fragen da aus dem Weg zu schaffen, ist, glaube ich, allen geholfen damit. Dann geht es einfach leichter im Umgang miteinander. Ja,
ja, es kann sein, dass sich das ja auch irgendwann einmal in eine Richtung entwickelt, so wie man heute sagt, es ist okay, wenn ich dich per Du anspreche.
Ja.
Oder wollen wir per Sie bleiben?
Ja, ja, ja.
Vielleicht kommt das irgendwann, mal schauen. Ich weiß selber noch nicht, ob ich das als generelles, also dass das immer gemacht werden sollte, so dastehen lassen möchte.
Ich glaube, man muss sowieso ein bisschen unterscheiden, ne? Also um was geht es im Alltag, wo geht es um offizielle Situationen? Ja,
ja, und da finde ich es einfach schön, wenn man Begriffe nutzt, wo sich wirklich einfach alle inkludiert fühlen.
Ja.
Wenn ich sage, liebe Menschen, dann hoffe ich zumindest, dass sich alle angesprochen fühlen.
Ja, bis auf die, die halt sagen, das ist sprachlich jetzt eine Verhunzung. Aber gut, kann man dann auch nicht.
Was ist bei Menschen eine sprachliche Verhunzung? Oder Studierende jetzt zum Beispiel?
Naja, bei Studierenden zum Beispiel gibt es immer wieder so diese Argumente, dass das ja darauf hindeuten würde, dass man das ständig macht. Ja? Mhm. Und auch Studierende, also wenn quasi die gerade im Hörsaal sitzen und gerade studieren, dann sind sie Studierende. Mhm. Aber wenn sie zum Beispiel am Abend unterwegs sind und im Kino sind, dann studieren sie ja gerade nicht. Ja? Solche i-Tüpfel-Reitereien gibt es dann da irgendwie. Mhm. Wobei das natürlich auch bei vielen anderen Beispielen auch der Fall wäre, wo es ja halt nicht um Geschlecht
also
geht. Ja?
Also
zum Beispiel jetzt... es gibt ja auch Medikamente, die sollen stillenden Frauen nicht nehmen. Das heißt ja auch nicht, dass sie es nur nicht nehmen sollen, wenn sie gerade ein Kind an der Brust haben, sondern in der Phase. Also man versteht ja schon, was gemeint ist mit Studierende. Mhm. Das mit dem Hallo Menschen, gibt es einfach auch Leute, die dann irgendwie sagen, ja, aber sehr geehrte Damen und Herren, und das ist doch so, das ist das Kulturellere.
Ich habe manchmal das Gefühl, Leute, die ein Problem finden wollen, finden einfach eins. Wenn die einfach so sagen, ja. Wenn du einmal gehört bekommen, hey, sag doch liebe Zuhörende oder liebe ZuhörerInnen.
Ja.
Und du nimmst es einfach hin und sagst, okay, dann mache ich das halt für diesen Job oder für das oder whatever. Dann do it. Und wenn du irgendwie denkst, oh, es ist wieder so anstrengend alles, ja, okay. Dann ist alles anstrengend für dich.
Ja, dann ist alles, genau, dann ist einfach alles anstrengend. Ich möchte jetzt auch nochmal irgendwie eine Lanze dafür brechen, dass wenn man sich einfach bemüht, jetzt gendersensibel Sprache zu verwenden, das aber noch nicht gemacht hat vorher, dass einem 1000 Fehler passieren können, dass man oft selber gar nicht merkt, wo man es nicht verwendet, dass man es auch oft so im, weiß ich nicht, im privaten, ganz kleinen Rahmen sowieso vergisst, ja, das ist alles, finde ich, legitim, und es geht jetzt nicht darum, Leute irgendwie anzukacken, die das nicht korrekt machen. Jeder macht Fehler, ich mache 1000 Fehler damit, immer noch. Und immer wieder, und sicherlich auch jetzt in diesen letzten Podcast-Folgen, dass ich immer wieder dann unabsichtlich nicht gegendert habe. Ja. Aber es geht darum, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass einfach unsere Gesellschaft vielfältig ist und das einfach auch in der Sprache abzubilden.
Ja. Was man aber auch natürlich dazu sagen muss, die Leute, die sich für das Gendern stark einsetzen, was natürlich ein wichtiger Schritt ist, man darf halt auch nicht humorbefreit sein komplett, finde ich. Also es gibt schon auch ein paar Dinge, wo man denkt, okay.
Ja, und sobald sich halt irgendwie Fronten verhärten, ist ein Diskurs immer schwieriger.
Ja.
Und muss man immer wieder von Neuem irgendwie anfangen.
Meinst du, es ist ein Unterschied, ob man sagt Cis-Frau oder heterosexuelle Frau?
Ja.
Ja?
Ist ein Unterschied, ja. Heterosexuell betrifft die Sexualität, also eine Frau, die auf Männer steht, ist heterosexuell. Und cis betrifft die Geschlechtsidentität. Das heißt, Cis-Frau ist jemand, der sich als Frau fühlt und auch einen Frauenkörper hat.
Mhm.
Also das ist quasi zu trans.
Der Gegenpol
zu trans zum Beispiel. Wobei ja heterosexuell jetzt zu homosexuell der Gegenpol ist. Ja.
Mhm.
Also das eine betrifft die Identität, das andere die Sexualität und die Orientierung. Ja,
ja. Ja. Ja, es ist auch, was viele immer wieder mal vergessen, ist, dass es einen Unterschied zwischen Geschlecht und Geschlechtlichkeit gibt. Deine sexuelle Orientierung geht eigentlich wirklich nur dich, deinen Partner, Partnerin und vielleicht deinen Arzt was an, deine Ärztin.
Ja.
Jetzt habe ich schon wieder die Männer zuerst genannt. Gell? Es ist trotzdem immer noch irgendwie verankert in mir.
Dass sich sowas nicht schämt.
An der Universität Wien ist mittlerweile das dritte Geschlecht eine Auswahloption, was es lange nicht war.
Ja, das kommt relativ neu, ist das, ne? Dass man das immer wieder beim immer mehr so Ausfüllmasken, die es von, weiß ich nicht, Behörden oder sonst was gibt.
Genau.
Immer öfter, dass man das findet.
Ja, ja.
Und auch wenn man sich zum Beispiel zum Corona-Testen anmeldet, kann man divers auswählen.
Das stimmt, das stimmt. Und ich glaube, dass das einfach auch in eine richtige Richtung geht, weil nicht nur, dass es die Auswahlmöglichkeit für betroffene Personen gibt, sondern dass es auch ein Bewusstsein schafft für Menschen, die diese Maske ausfüllen und die aber vielleicht einfach männlich ankreuzen würden oder weiblich. Ja. Es ist unterbewusst irgendwie, du nimmst immer mehr an, dass die einfach auch Teil deiner Gesellschaft sind.
Ja, total. Ich habe das jetzt beobachtet, dass gerade auf Instagram zum Beispiel jetzt immer öfters bei Profilen in der Profilbeschreibung zum Beispiel she, her drinnen steht. Ja.
Mhm.
Oder,
ja, auf Clubhouse
oder,
auch.
Oder
und so,
he, him. Ja. Mhm. Und alleine, also auch wenn man da einfach dann zu seinem Cis-Dasein einfach nur steht, macht das die Tür auf von aha. Aber es gibt was anderes auch. Ja?
Ja,
und allein jedes Mal, wenn man das liest, denkt man sich so, ah ja, stimmt, okay. Also irgendwie ist es so, dieses Thema, mit dieser Kleinigkeit kommt das Thema dann trotzdem irgendwie mehr ins Bewusstsein.
Ja, vielleicht ist der Gedanke gar nicht so präsent, aber unterbewusst ist er dann auf jeden Fall da.
Da bleibt aber nichts der Fantasie überlassen.
Ja, zum Thema Rezeption und Intention kann man ja auch sagen, wenn du Lust hast, uns ein Feedback zu geben, dann gibt es die Möglichkeit, einerseits auf Social Media, auf unserem Instagram-Kanal, der nennt sich vibesbilder.podcast,
oder per Mail an die Adresse info@vibesbilder-podcast.com.
Wenn es an uns beide gehen soll.
Und wenn es an uns einzeln gehen soll, dann könnt ihr entweder an vero@vibesbilder-podcast.com oder an
stephanie@vibesbilder-podcast.com schreiben.
Genau.
Und dann gibt es noch die Möglichkeit, uns auf Apple Podcasts zu bewerten.
Und uns auf Spotify zu folgen. Einfach auf das Herz drücken.
Ja dann, ihr lieben Vibesbilder da draußen, lasst es euch gut gehen. 1, 2, 3.